bei einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Wir haben natürlich an Weihnachten immer vierstimmig Weihnachtslieder gesungen mit Begleitung von Klavier und dann manchmal noch mit anderen Instrumenten. Und bin dann natürlich gerade so 14, 15 gewesen, wo Grunge aufgekommen ist. Bass spielen könnte ich schon noch ein bisschen. Ich habe letztes Mal in einem Interview erzählt, dass ich mal Bass gespielt habe und dann hat mir jemand einen Bass geschenkt. Also ich habe jetzt wieder einen Bass. Momentan habe ich noch keinen Verstärker. Das Cliff Burton Riff von Metallica Orion, glaube ich, könnte noch knapp. Jetzt habe ich wieder ein bisschen das Maul voll genommen.
Metallica Orion, das ist jetzt eben das Bassriff, das du vorher im Video gesagt hast, das du noch könntest spielen, Benny Huckel. Und ich muss vielleicht noch schnell erzählen, wie es überhaupt zu dem, warum ich mit dem Song anfange und warum du den auch erwähnt hast. Ich habe mal im Rock Special auf SRF 3 den Song gespielt und da hast du mir ein SMS geschrieben, direkt in die Sendung rein. Und ich glaube, ich habe das sogar noch irgendwo, das SMS, muss schnell schauen. Du hast dir geschrieben, hey Domi, alles gut, ich fühle mich zurückversetzt in meine Jugend, danke für Orion, Hühnerhaut-Feeling bei diesem Bassriff. Und da habe ich gedacht, der Benny Huckel, das ist wirklich ein Music-Lover.
Ich habe mich selber eingeladen.
Das ist wirklich ein Music-Lover, das muss ich mal machen. Soundtrack of my life, du bist nicht der 0815 Fußballer, du beschäftigst dich wirklich mit Musik. Stimmt, oder?
Ja, das stimmt. Also jetzt, heute, also eben, es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag nur das mache, aber es ist etwas, was für mich wichtig ist. Ich höre sehr gerne Musik. Es hilft mir auch, zum Beispiel ein bisschen meine Stimmung zu ändern. Wenn ich irgendwie aufgebracht bin, dann kann ich es mir ein bisschen runterbringen und umgekehrt. Und das hat mir schon immer geholfen vor dem Match und so. Das war eher so ein bisschen aufputschend gewesen. Aber nein, es ist etwas, was für mich wichtig ist und ja, es würde etwas fehlen, wenn ich es nicht hätte.
Und du hast eben geschrieben, hey, das ist quasi ein Flashback in meine Jugend. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar in deine Kindheit. Ich schlafe vor, wir hören einfach mal.
Welcher Film kommt euch in den Sinn, wenn ich so...
Hannibal.
Schweigender Lämmer.
Fühlst du dich heimisch, wenn du das hörst?
Ja, mein Vater hat halt Piano gespielt und hat dann oft halt geübt und wir haben das müssen dürfen anhören. Nein, aber er hat das nicht wirklich im Griff gehabt und hat viele so Bach gespielt oder Schubert oder Schumann und so. Piano-Klänge sind mir natürlich sehr geläufig.
Und es hat dann auch geheißen, die beiden Buben, der Benny und die Brüder.
Der Fitli,
der glaube ich heute Abend auch da
ist. Wo ist er?
Die spielen ein klassisches Instrument.
Genau.
Bei dir war es Cello gewesen. Warum Cello?
Also, es hat so, bei der Jugendmusikschule, wo wir waren, hat es so Instrumente, Vorstellungsöben gegeben. Jugendmusikschule Münchenstein und so. Und dann hat es jemanden gehabt, der Schlagzeug vorgestellt hat und jemanden, der elektrische Gitarre vorgestellt hat. Das ist das, was mich am meisten interessiert hat. Aber mein Bruder hat sich dann, aus was für Gründen auch immer, über das haben wir noch nie geredet, hat Trompete gespielt, was ich auch cool gefunden habe. Und weil er das gespielt hat, kann ich heute auch noch einen Ton aus einer Trompete rausbringen. Und habe dann aber gemerkt, es ist eigentlich so gewünscht, dass ich so etwas klassisch spiele. Und dann das Cello habe ich schon noch cool gefunden. Und es gibt ja auch die finnische Band Apocalyptica, die mit Cello Metallica-Songs...
Also doch, dann
das habe ich aber nicht gewusst, dort zumal. Ich habe nicht gewusst, aber vielleicht irgendwie unbewusst.
Weil deine Mutter, die ist im Kirchenchor gewesen auch und hat Matthäus Passion gesungen am Sonntag.
Basler Gesangverein.
Und
da müssen wir korrekt sein.
Und also, hast du, also hat dir das gefallen, dort so ein bisschen zu schauen und
Also es ist natürlich so eine Matthäus-Passion, geht 4 Stunden und sie hat uns nur eine Hälfte zutraut. Das hat sie, glaube ich, clever gemacht. Aber so in Münster natürlich, dass so eine Matthäus-Passion hören mit dem Raum und so, das ist natürlich schon ein sehr spezielles Erlebnis und das hat mich natürlich auch geprägt, ja.
Und das klingt für mich jetzt so ein bisschen ernst, eben Bach, Schumann am Sonntagmorgen, die Mami in der Kirche.
Gelacht haben wir selten, ja.
Eben, das wird... Haben wir gerade ein Beispiel. Gelacht haben wir selten.
Fiedle, kennst du das noch?
Jetzt muss der Buch weg, jetzt muss der Buch weg, das ist kein Sklave, wenn man
so... Also es ist nicht immer nur so ernst zu und her gegangen, bis Huckels
sagen. Nein.
Das ist Trioigster, muss man vielleicht noch schnell sagen.
Genau,
warum hast du das ausgewählt?
Ja, weil... Meine Brüder und ich zu dieser Zeit, das wird so Ende 80er gewesen sein, ich sage jetzt mal 86, 87, 88, hat es im Schweizer Fernsehen eine Sendung vom Trio Eugster, die heisst, einsteigen bitte.
Ja.
Einsteigen bitte, bitte steigen.
Das mag ich mich auch noch ganz mit erinnern.
Und dann haben wir, irgendwie haben wir mal so eine Kassette von dem Trio Eugster.
Hören wir doch noch schnell einen Moment.
Ich bin kein Silo, oh nein. Mit anderen Worten, ich werde Schlag. Dachsport.
Das klingt ja ziemlich Zürich-Deutsch. So der Anti-Zürich-Reflex, den hat es nicht gegeben, bis Huckels daheim.
Hey, wir sind ja weltoffen. Ja. In Basel. Basel ist mir ja weltoffen, verstehst du? Nein, den hat es dort noch nicht gegeben. Vor allem, also ich weiss nicht, also das war irgendwie kein Thema. Ich weiss nicht, wie gut meine Eltern das gefunden haben mit dem Trio Eugster. Aber
ja, es ist also nicht aus der Plattensammlung der Eltern, sondern es ist einfach im Fernsehen gekommen. Das haben die lustig gefunden.
Und haben wir mal die Kassetten irgendwie. Wir haben dort auch so Gabriel-Rotstift-Kassetten, haben wir auch noch gehabt, das weiss ich noch. Und
was hat es sonst noch so in der Sammlung der Eltern gehabt, wo ihr irgendwie... Ich dann damit
anfangen, ja, mein Vater hat natürlich DRS2 im Radio gelost.
Aber doch, die klassische.
Ja, das ist natürlich, das hätte mir ja selber noch nicht können aufnehmen oder nicht wollen.
Also, jetzt hören wir mal, was die Buben dann so ein bisschen gelost haben.
Ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit.
Schlimmer ist von der Text immer
noch. Gestern enterbt mich auch noch meine Mutter. Und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins: ein Banküberfall.
So schlecht ist das nicht. Du machst das jetzt ein bisschen runter, aber es ist eigentlich ziemlich witzig. Also es ist wirklich gut. Erste allgemeine Verunsicherung.
Genau, also...
Top-Comedy-Sound, oder?
Top-Comedy-Sound, ja. Ich weiß nicht mehr, wie wir... Oder wer uns das näher gebracht hat, das weiß ich nicht mehr. Aber wir haben dann irgendwie eben die Platten gekauft. Geld oder Leben ist eine gewesen. Küsst die Hand, schöne Frau, irgendwie. Und nein, wir haben es lustig gefunden, den Text verstanden natürlich.
Ja, und Texte sind gut von denen.
Texte sind lustig und es hat auch einen gehabt bei dieser Band, der so eine ganz mega tiefe Stimme hatte. Und der hat dann bei gewissen Songs ist der vorgekommen, so «Küss die Hand, Herr KRK-Meister». Ich habe nicht so eine tiefe Stimme, aber es war recht lustig gewesen. Uns hat das gefallen.
Ich sage das jetzt auch, weil es hat dann schon noch so richtige Leichen im Keller in deiner Kindheit, in deiner musikalischen weg. Vergangenheit. Kannst du das vielleicht schnell kommentieren, was das ist?
Also der Sound ist optisch besser als akustisch.
Sabrina, oder?
Sabrina, genau. Samantha Fox, Sabrina, das sind natürlich da. Wir sind ja vom Bravo sozialisiert worden quasi.
So feuchte Bubenträume.
Das war, glaube ich, noch vorfeucht.
Also man kann vielleicht sagen, zum Glück hat es dich dann relativ schnell zu der Plattensammlung von deinem grossen Bruder gezogen.
Ja. Da haben wir viele Wege aufgemacht. Ich kann das ganze Lied hören.
Hey, du hast mir aufgeschrieben, ab 3 Minuten 10. Police. Benny hat mir erzählt und geschrieben, dass eben die Plattensammlung von deinem grösseren Bruder, respektive so die ersten drei CDs, enormen Impact auf dich hatten. Also einen wahnsinnig grossen Einfluss. Erzähl uns ein bisschen von dem.
Also mein Bruder, der Fiedli, der ist schon früher in der Jungmacht gewesen als ich und hat dort relativ früh schon Kontakt gehabt mit Eltern und die haben ihn natürlich dann so, also hat er so, ist da Musik angekommen, ja, so ein bisschen wo die Grossen hören, oder? Eben nicht mehr so EAV und so. Und dort ist eigentlich frühestens auch der CD-Player aufgekommen und so die ersten drei CDs, ich weiss gar nicht, von wo du die gehabt hast. Hast du eine mitlaufen? Nein, und eben eine war The Police, Their Greatest Hits, die finde ich nicht mehr auf Apple Music, ich frage mich nicht warum. Dann eine von Toto, Pass to Present hat die geheissen und Marillion Seasons End. Und die drei CDs, das weiss ich einfach nur, das sind die ersten drei CDs gewesen, die der Fiedli heimgebracht hat. Und ich habe natürlich dann mich voll auf das gestürzt und er hat immer gefunden, ja, das ist jetzt so nicht, das ist echt mein Sound und so. Aber ich kann es verstehen.
Ja, du hast jetzt gerade Toto erwähnt, oder?
Genau. Funktionieren leider live nicht so gut. Ich habe die mal live gesehen, es war ein bisschen enttäuschend gewesen. Total.
Was denn?
Ja, die Songs finde ich super toll arrangiert und so, aber live ging es irgendwie nicht so gut.
Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you would ever care for me.
Es war so die Zeit von diesen Bombast-Bands. Pink Floyd ist auch auf der Liste, Marillion ist vorher erwähnt, so die Studio-Cracks und so. Und ich glaube, also ich höre da schon im Hintergrund auch schon langsam, du hast dich dann eben auch für die Bassgitarre interessiert. Du hast jetzt vorher gesagt, Police mit dem Sting am Bass und der Toto-Bassist ist doch auch so ein Studio-Crack. Also ist das der Anfang von deiner... Von deiner Zeit, wo du eben auch Bass angefangen hast zu spielen, E-Bass?
Ja, also da ist mein Bruder eigentlich auch schuld, dass ich auch Bass spiele. Also es ist natürlich vom Cello zum Bass, macht ja quasi Sinn. Vier Seiten, zwar ein bisschen anders gestimmt, aber trotzdem. Und ein bisschen tief, Bassschlüssel und so. Nein, es ist sicher so, dass der Fiedli dann ein Jahr älter ist als ich und auch nachher für seinen Schulabschluss haben die eine Band zusammengestellt und haben aber keinen Bassist gehabt. Und so bin ich als Jüngerer, weißt du, so musst du dir vorstellen, früher, bei uns war es 5 Jahre Primar, 4 Jahre Oberstufe, das heisst SEC, PG, etc. Und er war in der 4. und ich bin der 3. und habe in dieser Abschlussband für mich spielen. Leck, bin ich gut da.
Also der grosse Bruder hat gesagt, ein Bassist findet man keinen.
Genau.
Du machst Bass.
Genau. Und dann bin ich zum Bassspielen gekommen, dass ich also, was haben wir gespielt? Verdammt lang her, gell? TNT, genau, TNT und verdammt lang her. Das sind so die zwei Songs.
Dann nehmen wir an.
Ich weiß noch, wie ich nur noch von dir träumen kann. Wovon ich nicht wusste, wie ich zögern soll. Für lauter Sückerei, ein Fingerglas vor Träumen kann.
Also Papp, verdammt lang her, hat dann auch grossen Impact auf dich oder auf deine Brüder vor allem, oder?
Ja, also der Fiedli hat wirklich halt das Riff müssen ziemlich üben und das hat dann so eine, sag jetzt mal, 3 Monate ist es relativ lang dann immer so im Ohr gewesen. Als Bassist ist es deutlich einfacher gewesen, wenn ich das heute so höre. Nein, aber das ist natürlich dann sehr speziell gewesen, weil durch das bin ich durchs Bassspielen gekommen. Der Fiedli hat dann auch in einer Band gespielt, Frozen Victim, geiler Name. und das hat aber dann irgendwie nicht so geklappt mit uns zwei zusammen in der Band.
Ja, aber es hat ja nachher noch eine andere Band gehabt.
Genau. Und ich bin dann transferiert worden.
Döschwo.
Döschwo, genau.
Da kommen wir nachher noch drauf. Aber jetzt, wenn du, jetzt haben wir viel von deinem Bruder, der da sitzt, geredet oder gehört, wie er auf dich gewirkt hat. Wie hast du auf ihn gewirkt? Haben wir auch mal über das geredet? Also hat er von dir auch Sachen übernommen? Ihr in der Band gehabt, aber mit Brüderband, das hat nicht funktioniert. Also der Brüder, wo der Leadgitarrist ist und der Kleinbrüder, wo Bass spielt und so, und dann hat sich das aufgelöst, die Band, die Brüderband.
Mein Bruder und ich, wir sind nicht beide Alpha-Tierli. Wir sind beide sehr so ein Stück weit dominant und zielorientiert und das hat von dem her nicht gepasst, weil in der Band, die ich nachher gespielt habe, da hatte ich einen Gitarrist und einen Schlagzeuger und einen Sänger, den ich eigentlich konstant zusammenführen musste, obwohl ich der Jüngste war. Und das ist bei der anderen Band wie nicht passiert. Und irgendwie auch vom Sound sie haben eher so ein bisschen eben in Richtung Toto gemacht. Der andere Gitarrist, der mit dem Fiedli gespielt hat, war ein totaler Toto-Fan. Oder vielleicht immer noch, weiss
also
nicht.
Also eher Rock, oder?
Ja, genau.
Und du bist dann eher in Richtung Punk gegangen. Also,
ja, ich kann es ein bisschen härter. Es ist auch ein bisschen einfacher, weißt du, zum Spielen. Ja, und dann sind wir dann eher so auf Punk-Schiene gekommen. Ja.
Zuerst, wir haben es gerade vorher da hinten noch schnell geredet. Was wollen wir? Wollen wir Zeppelin? Wollen wir Queen spielen? Hast du gesagt, unbedingt Zeppelin. Aber das ist in Fall eher die Musik von deinem Bruder in der Band und du bist dann eher in eine punkigere Schiene gegangen.
Genau, aber Zeppelin habe ich auch sehr gut gefunden.
Hören wir doch schnell. Also der Benni hat dann seine Punkband gegründet, Dösch, wo haben die geheissen? Und das muss ich jetzt vielleicht noch schnell sagen, ich habe dich etwa dreimal gefragt, gibt es denn da noch irgendwo Aufnahmen? Und der Benni hat das immer irgendwie so ein bisschen überhört. Ich habe keine Aufnahmen gefunden, es gibt irgendwie auf YouTube, also öffentlich sowieso nicht. Und wo sind die Aufnahmen genau?
Ja, irgendwo hat es sicher noch welche, aber ja.
Dann beschreib du uns doch jetzt einfach mal, wie das denn so etwas tönt hat in dieser Punkband.
Drei Akkorde für ein Halleluja. Nein, wir sind quasi, wir haben mit drei, vier Akkorden haben wir Songs gespielt und dann am Schluss von der Band, kurz bevor sie aufgelöst haben, da sind wir dann so ein bisschen ja, experimenteller unterwegs gewesen. Und da sind die Arrangements von den Songs ein bisschen komplexer gewesen, aber vorher ist einfach Strophe, Refrain, vielleicht noch irgendein Bridge dazwischen, drei Akkorde und that's it. Und
vor allem schnell. Also, aber durch Konzerte gespielt, also schon
ja,
20 Konzerte
ja, genau.
Und mit der Lovebox zusammen habe ich irgendwo
genau, genau, also wir haben ja also wir haben ja den Lovebox den Vortritt gelassen, quasi. Ja, das kann man jetzt mal sagen. Also.
Kann man auch mal sagen, wenn es ja so ist.
Es war so, dass es jetzt so einen Talentwettbewerb gegeben, der hat Sprungbrett geheißen im Sommercasino. Kennst du das Sommercasino?
Mhm.
Super. Und im Sommercasino...
Ich habe mal zu Basel gewohnt, während zwei Jahren. Ah, aber es ist lang, lang her.
Eben, und dann hat es so... die ganze Woche immer drei Bands bei oben gegeben, Montag bis Freitag. Und wir sind am Freitag gewesen. Und dann hat es eine Jury gegeben, die bewertet hat und Publikum. Und wir hatten irgendwie so ein bisschen eine Fanbase gehabt. Und Publikum-Voting haben wir voll gewonnen. Aber die Jury haben wir nicht so können überzeugen mit unserem Sound. Und dann an unserem oben haben wir nicht gewonnen. Dann hat eine andere Band aus alles haben gewonnen, Daddy Longlegs. Ist bis heute noch ein bisschen Dorn im Auge. Aber sie sind deutlich besser gewesen als wir, muss man sagen. Und dann... in dem Finale, am Samstag war, haben dann eben sich die Lovebox durchgesetzt gegen die anderen vier Tagessieger. Und so, und das war 1992, Sprungbrett.
Aber 1992. Also, du weißt alles noch ziemlich genau, du kannst alles noch rekonstruieren, du weißt noch die Jahreszahlen, du weißt noch die Bandnamen. Und du hast mir vorher auch draußen gesagt, dass am ersten Vergleichen mit den Songs, die du mir jetzt für die Liste quasi angegeben hast, ist euer Sound mit dem da gewesen. So. Was ist das?
Abstürzende Brieftauben. Aus Hannover. Eine Fun-Punk-Band aus Hannover, die nur zu zweit waren. Also ein Gitarrist und ein Schlagzeug, der nicht einmal ein Bassist hatte.
Also ihr seht, es ist... es hat, du hast ja vorher gesagt, es hätte immer lauter, härter, schneller müssen sein.
Ja.
So Sachen.
Sex Pistols.
Right! Now! I am an Antichrist!
am Benjamin Huckel seine Punkrock-Phase. Wie alt bist du denn?
Ja, eben, das war so mit 15 bis 18, 19.
Was mich ja da schon noch interessant dunkt, deine späteren Teamkollegen beim FC Basel, die haben dort schon irgendwie 7-mal in der Woche trainiert und du bist ja irgendwie ein Punkrock-Konzert gewesen. Jetzt ist es ja oft so, dass, also bei mir ist es so gewesen, irgendwann spielt man Fußball und dann kommt einem irgendwann der Ausgang oder eben Rock'n'Roll oder so in den Weg. Nächtelang durchfeiern, das vertreibt sich ja irgendwie eigentlich normalerweise nicht mit einer Profi-Fußballkarriere. Bei dir hat das geklappt?
Du unterstellst mir, dass ich nächtelang durchgefeiert habe.
Also.
Ich kann natürlich, also, ich muss so sagen, ich habe, aber also, umgekehrt habe ich schon mit 16 gegen erwachsene Männer gespielt, was mir sehr geholfen hat, meine Lehre durchzusetzen. Im Gegensatz zu vielen Jungen, die halt so bis U18 so bis geschützte Werkstatt spielt man gegen Gleichaltrige.
Also das war in der zweiten Liga gewesen, oder so?
Genau, sogar noch eine die von der dritten Liga, selbst mal die fünfthöchste Liga. Nein, es war sicher so gewesen, dass Fußball ist für mich, also ich habe gerne Fußball gespielt, ich habe immer wieder Fußball gespielt, auch in der Freizeit, nebst, also vielleicht habe ich auch 7-mal pro Woche trainiert, einfach nicht angeleitet. Mhm. Also ich habe zum Beispiel immer an den Tagen, wo ich kein Training hatte, ich meistens irgendwie auch noch mehr Fußball organisiert oder fast immer. Also ich habe schon auch relativ viele Stunden in das investiert. Ja.
Aber du hast dir zu dieser Zeit...
Aber ich kann nicht müssen, ich kann noch dürfen.
Du hast dir keine Profikarriere irgendwie ausgemalt zu dieser Zeit. Du hast einfach... Hast du dann auch eine Lehre angefangen?
Ein bisschen ausgemalt schon, aber nicht wie... Also ich habe einfach Sport gerne gemacht, ich habe gerne mich gemessen im Sport. Zu dieser Zeit, das ist auch noch, das haben wir jetzt komplett weggelassen, ist so ein bisschen im 1994 hat es so einen Film gegeben, White Man Can't Jump. Wer kennt ihn? Genau, und dort ist eigentlich so eine Welle übergeschwappt auf Europa, Streetball, Basketballträger, drei auf einen Korb. Das habe ich zum Beispiel super gefunden. Und hat dann einmal zweimal an dem Turnier in der Kaserne mitgemacht, Streetball und so. Und eben, das ist für mich, einfach, ich habe Sport gerne gemacht. Ich habe dort auf Snowboard, sehr viel Snowboardet und so. Und ja, polysportive Ausbildung hat das, was heute eigentlich immer alle sagen, man müsste länger polysportiv, habe ich gemacht.
Mhm, also, aber es ist schon eher ungewöhnlich, schon zu dieser Zeit gewesen. Wäre es heute noch möglich, so spät eine Profikarriere anzufangen? Du hast mit 21...
Ich sage niemals nie. Also eben, ich sage immer, der Christian Fasnacht ist auch irgendwie bei der U14 oder 15 bei Zürich rausgefallen und hat sich dann auch über... eigentlich breiter Sport und dann einfach die Zweitliga Interregional, Erstliga Betuggen, Nazi B ist auch Nazi gekommen, Renato Steffen hat auch so ein bisschen Weg. Also es gibt immer noch die Spieler, die wo nicht ganz den straighten Spitzenfußball-Nachwuchsweg machen. Die gibt es immer noch, aber ja, sagen wir jetzt mal, mein Weg wäre nicht möglich. Jetzt ist es aus.
Du hast Jahrgang 1977, wir kommen nachher noch intensiver auf den Fußball, aber ich möchte noch einen Moment so bei dieser Zeit bleiben. Anfangs 90er Jahre mit 16, 17 ist der Grunge aufgekommen und der hat dich geprägt.
Ich auch.
Mich auch, ja. Immer wieder, es ist ja eigentlich das letzte Mal, wo so wirklich etwas passiert ist in der Rockmusik. Seither ja eigentlich nicht mehr so richtig.
Wirklich?
Ja, kann man sagen. Also Nirvana, Pearl Jam, The Grunge. Bei mir ist es wirklich ein Erweckungserlebnis gewesen. Was war es bei dir gewesen?
Ja, also ich meine, ich glaube Nirvana ist 91 rausgekommen. Oder
92.
92. Ja. Bin ich 15 gewesen oder 15 Worte. Es ist halt so eine... Eben so Punk hat man so ein bisschen gewusst, das gibt es so ein bisschen, das ist hart und so. Und dann ist Nirvana gekommen, das ist auch hart, aber es hat ganz einen anderen Hintergrund. Es kommt irgendwie aus Amerika, Westküste, oder? Ja, also es hat mich musikalisch angesprochen und so. Kurt Cobain ist irgendwie schlussendlich auch eine faszinierende Figur gewesen. Von Pearl Jam, da habe ich nicht so viel gewusst, Hintergrundinfos, aber der Sound hat mir einfach sehr gefallen. Und es hat mich gerade so mitgenommen, weil es so einfach Musik war, die mir gefallen hat. Und ja, es hat dann auch so früher, eben, wo heute das Stück Einkaufszentrum ist, hat es früher so die alte Stückfärberei gegeben. Da hat es immer so Grunge-Partys gegeben. Oder? Und dann, man muss das weiss man heute eben gar nicht. Heute kann man alles googlen, man kann sich alle Infos holen. Und früher haben wir die eben Infos gar nicht holen, sondern man irgendwie müssen sich die Infos zusammen. Was sind die besten, angesagtesten Bands? Oder wie kommt man zu dem? Und da hat es eben so, halt so im Gymnasium-Umfeld, also der Patrick, der heute auch da ist, Patrick Winkel mal. Genau, da ist also jetzt immer meine Musik...
Instanz.
Ja, Instanz, sehr gut. Musikinstanz gesehen und da hat man halt immer so ein bisschen Leute gebraucht, die einem die Sachen empfohlen haben und so. Und man hat immer gehofft, dass man nichts verpasst und so. Und das ist auch recht cool. Und dann ist früher ist auch so gesehen, oder hat man ein T-Shirt von einer Band? Weil das haben wir nicht einfach bestellen können. Du kannst ja googlen, kannst irgendwie... Shipping kostet $15, oder? Und das, früher ist das nicht gegangen. Wie kriegst du, kommst du zu einem T-Shirt, da musst du eigentlich an einem Konzert gewesen sein und nachher hinten dran die Schwarzhändler irgendwie abgrasen, wo der T-Shirt, und wenn nachher mit dem T-Shirt, und dann sind sie ewig mit diesen T-Shirt rumgelaufen, die werden auch gestunken haben.
Du hast ja jetzt vorher gesagt, Jugenddisco, Rage Against the Machine, auflegen, das ist ja dann schon auch so ein bisschen, hey, ich bin gegen das System oder so, damit das weniger im politischen Sinn bei euch.
Doch, natürlich auch.
Du kommst ja aus der SP-Familie.
Genau. Alles doof, ich Kapitalist, jetzt bin ich selber ein. Watch as the feds cool centralized. So serene on the screen, you was mesmerized. Cellular phone, sounding a death tone. Corporations called, turn you to stone before you realize. And all the glint in army color.
Warum hast du den Song ausgewählt?
Weil ich es mega geil finde, immer noch. Weil er so geil produziert ist auf dem Punkt. Just victims of the in-house drive-by. They say, don't you say how high.
Also das sind so die Jugenddisco-Erinnerungen für dich? Oder?
Ja, auch ja. Also Rage Against the Machine ist natürlich auch in diesen Grunge-Partys gelaufen, überall, logisch. Aber ich bin die Jungmacht gesehen mit dem Fiedli und mit dem Patrick. Und so, ich bin in der gleichen Gruppe gewesen wie sie. Und wir haben dann irgendwann immer gefunden, also wir hatten einen Leiter gehabt, der Kusti. Der ist eigentlich immer gekommen und hat gesagt, ja, was wollen wir machen? Oder? Und wir haben dann immer gesagt, ja, mach einen Fresshock. Also einfach irgendwie Chips und Cola und einfach sie, oder? Und irgendwann haben wir kein Geld mehr für das, oder? Und dann haben wir gesagt, hey, wie kommen wir zu Geld? Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach in dieser Stunde, also in den zwei Stunden, die wir Gruppenstunde haben, gehen wir einfach bei den Leuten läuten und fragen gerade, was wir aktiv können machen für sie. Sind wir gegangen und haben gesagt, können wir sie Rasen mähen, können wir sie Haarrassen aufschleppen? Und dann haben sie sich ein paar Leute gegeben, ja, das ist gut, also kommen und so. Und haben sie sich ein bisschen gegeben. Dann haben wir gemerkt, das ist nicht schlecht. Vor allem haben wir auch gemerkt, dass nicht alle das gleiche Engagement haben, oder? Gewisse sind dann mit relativ ein bisschen Schräubchen zurückgekommen, andere mit nichts. Ja, wir haben nichts gefunden zum Arbeiten, wer weiß, vielleicht haben sie auch nichts gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, komm, wir organisieren Partys. Weil es hat im Jugendhaus alles haben, wir jetzt so eine Party. Linie, oder wie will ich das sagen? Immer eine Party, die geht, die hat Roxanne geheißen, wie das Lied von
Police,
genau. Und dann haben wir gedacht, hey, das können wir auch. Und haben auch so eine Fete gemacht, aber gesagt, wir spielen den extra ein bisschen härteren Song, Sound. Oder weil die haben eher so ein bisschen Aquarius for Hair und so, weißt du, so.
So Sachen, oder?
Auch eine schöne Basslinie.
Das ist aber nur interessant, also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn du sagst Aquarius von Hair, ihr habt eigentlich lieber den Härte im Kopf durch die Wand sound spielen, aber wenn ihr gemerkt habt, dass die Tanzfläche leer ist und alle Mädchen davon laufen, dann habt ihr so Sachen gespielt.
Ja, das, eben, um die Geschichte abschließen, wir haben dann die Fete OATG-Fete genannt.
OATG?
Ja. Du kannst dreimal roten, was das heisst. Also nicht das Niveau, eher so, weißt du. So. Also. Nein, kommst du nicht drauf. Oberaffen, Titten, geile Fee.
Oberaffentitel.
Ja. Also, O-A-T-G. Peinlich, gut, wir sind jung, gell? Also, hey. Mit 15, 16 dürfen wir so Sachen machen. Entschuldigung, habe ich Sie schockiert?
Aha. O-A-T-G.
Muss ich es nämlich nochmal sagen? Ich sage es Ihnen nachher.
Der Benni hat eben mir auch aber auf diesen Listen, die er mir geschickt hat, gibt es ganz viele so Kategorien. Also OATG war nicht dabei gewesen, aber es gibt eine Kategorie, wo du Songs Beeinflussung durch meine Frau genannt hast. Also eben das, ja. Ich nehme jetzt mal an, das hat auch mit dieser Jugenddisco zu tun.
Genau, also es ist so gewesen, dass ich eben in dem Jungmacht-Umfeld, da hat es ja auch Blau Ring gegeben, das sind Mädels gewesen, oder? Und die sind natürlich dann auch in die Fäden gekommen. Ja, das ist eigentlich noch cool gewesen, weil wir sind so ein bisschen eine Jungs-Community gewesen, aber auch eine Mädels-Community, und dann hat es Sachen gegeben, die natürlich dann zusammen basiert sind, oder? Und so Väter, die sind dann zusammen basiert. Und dann da haben wir natürlich auch mitbekommen, was die von Musik cool finden, oder? Und darum habe ich dir bei der Vorbereitung dann auch so Musik, die ich über meine Frau kennengelernt habe.
Ist er da heute? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Der Adi von der Lovebox, der hat sich auch noch mal angemeldet.
Ich weiß es nicht.
Ist er da? Nein. Lovebox. Guter Song, ne?
Sehr.
Also das ist einfach die Musik von deiner Frau, die du dann aber auch gerne bekommen hast.
Genau, und die mich natürlich auch beeinflusst hat, eben in dem ganzen Jungach-Plaring-Umfeld ist natürlich auch in den Sommerlagen hat es sich auch immer so Lager-Discos gegeben, und da haben wir natürlich durch das haben wir auch immer so, ist man ein bisschen sozialisiert worden.
Hast du in dem Fall deine Frau schon sehr früh kennengelernt in der Jugenddisco?
Also,
deine heutige Frau?
Wir sind zusammen im Kindergarten.
Das stimmt.
Ja. Nein, sie ist mit meinem Bruder in 9 Jahren in der Schule. Und ich habe sie, ja, dann, ja, also, ja.
Sie ist heute nicht da, weil sie muss Weihnachten vorbereiten.
Ja, ja, genau. Wir haben morgen Gäste eingeladen und dann muss sie da.
Hören wir noch ein bisschen Musik von deiner unbedingt. Frau, wo dir auch gefällt. Also ist das immer so harmonisch, oder gibt es denn auch Musik, wo sie überhaupt nicht haben kann, die dir gefällt, oder wo du überhaupt nicht kannst haben, wo ihr gefällt, oder wie ist das?
Also es gibt mehr Musik, die mir gefällt und ihr nicht gefällt, als umgekehrt.
Also ich kenne Leute, die ins Auto gehen, Musik hören, vor allem wenn Kinder rum sind. Also man kommt ja auch nicht mehr so dazu, oder wie hast du, wenn hörst du Musik?
Ja, meistens irgendwie, wenn ich Zeit habe für mich selber, also unterwegs oder so, mit Kopfhörer oder so, oder manchmal auch daheim, aber wenn ich irgendwie etwas im Büro am Wagen bin, wo jetzt nicht gerade die höchste Konzentration braucht oder so, ja. Nein, also, was immer lustig ist bei uns, wenn wir nebenan anfahren mit dem Auto und dann sagen wir, jeder darf ein Lied wünschen. Wobei, ich habe es mir eben verscherzt. Weil meine Familie will das nicht machen.
Weil immer du... Bestimmt, ja, oder will deine Musik so?
7-minütige Iron Maiden Tracks wählen und so, oder? Und dann sagen sie ihm, oder?
Und
eben ich kann mir es dort an der Stinken dort an. Baut Moos
ist aber eben auf deiner Liste, wo du mir gehst. Warum? Eben wegen deiner Frau, oder weil es dir auch? Oder?
Mir gefällt es sehr. Ich finde es cool. Aber ich habe es mit meiner Frau kennengelernt und ich bin grosser Patent Ochsner-Fan geworden. Am Anfang, weißt du, so, wenn wir so ein bisschen in die Jugend und so, weißt du, wir sind so ein bisschen die Harten gewesen und dann so, Patentox. Ja, also das lässt man ja, wenn man dann irgendwie halt vielleicht einen Kompromiss macht mit einem Mädchen. Hätten wir ab und zu auch machen.
Und dann ist aber, dann bist du dann gescheiter geworden und hast dann plötzlich die Magie von Patentochsner auch entdeckt.
Also jetzt gefällt es mir sehr und ich höre sehr viel. Und,
apropos, im letzten Frühling ist der Bühne Huber von Patent Ochsner auch bei Soundtrack of My Life gewesen, bei mir in Zürich, und wir haben auch über Fußball geredet.
Ja, die huren Bussi ist da. Ja.
Ich schlafe, wenn wir schnell reinhören.
Ja, unbedingt.
Also, ich habe die Schnauze voll von Fußballer. Ich habe die Schnauze voll von diesen Unterarmen, die tätowiert sind, von diesen Pussis, die immer stürzen im Strafraum. Oder von einem Steffen, der erklärt, wo der andere Schwalbe macht, erklärt er der Schweizer Bevölkerung, dass das die einzige Option sei, die der Stürmer noch hatte. Und wenn ich dann da aussen die Männer anschaue, oder, wenn mal einer eine Schwalbe macht, dann ist es also wirklich ein Drama. Das scheisst es alle zusammen aber richtig an. Ich habe einfach diesen Sport gerne, weil er viel unverfälschter ist, weil es tougher ist und weil es nicht so uniform ein Scheissdreck ist, wenn ich in Italien den Buben zuschaue am Strand, wie sie Schurten stehen, alle bei einem Freistoß her wie der Ronaldo und alle zusammen spähen rum. Und dann ist irgendein Scheissball, der irgendwo in die Gelateria reinfliegt. Und dann rennen sie. Es ist alles irgendwie so Pussy-Zeug. Ich muss nicht mehr schauen. Ich werde wahrscheinlich auch die Europameisterschaft nicht schauen. Und WM schon lange nicht mehr. Ich kann mich betrinken in dieser Zeit. Das ist ein Scheiss-Sport geworden.
Vier Wochen lang.
Die Scheiss-Sicher von FIFA. Es ist alles einfach abgekartet und blöd. Das regt mich auf.
Das war übrigens an einem Eishockey-Match. Darum hat er gesagt, das ist legendär. Das Interview ist noch viral gegangen. Da blutet dein Herz, wenn du das hörst, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nein, überhaupt nicht. Das finde ich lustig, aber ich spiele jetzt auch mein Eishockey und dann hat es auch so ein paar Eishockey-Arnold und die sagen, ich höre Fußball.
Also würdest du das unterschreiben, was er da sagt, der Bühnenhuber?
Nein, überhaupt nicht. Also gewisse Sachen schon, gewisse Sachen überhaupt nicht. Also mir regt natürlich auch auf, Neymar, die WM, wenn der sich eben bei den kleinsten Berührungen hinlegt, wie wenn er das Bein gebrochen hat. Also das sind die ich dann auf dem Feld auch zusammengeschissen habe. Als Gegenspiel, weil ich gesagt habe, du machst uns Angst, wir haben das Gefühl, du hast das Bein gebrochen und du hast gar nichts. Und wenn du das nächste Mal so schreist, dann können wir nicht, weil das Gefühl, also wenn du das Bein wirklich gebrochen hast, dann können wir nicht, weil wir das Gefühl haben, ja, simulierst du. Also weißt du, was ich meine? Oder so, mhm. Wer einmal lügt, also das geht das in die Richtung rein, oder? Und, aber ich weiss, was er auch sagen will, aber wenn ich mit Eishockeyern rede, dann sage ich immer, seid einmal ehrlich. Im Eishockey ist die beste Chance, zum Goal zu machen, wenn der Gegner ein Spieler weniger ist. Das heisst, wenn er eine Strafe bekommt. Jetzt sagen wir, das haben alle die hehren Ziele in euch drinnen und das Fairplay, dass ihr nicht mal vielleicht versucht, dass vielleicht einmal eine Strafe könnt rausholen könnt, dass sie nachher ein mehr sind, dass ihr die Wahrscheinlichkeit könnt erhöhen könnt, um ein Goal zu schießen. Dann sagen die alle, nein, das ist verpönt. Das ist total verpönt.
Was der Bühnenhuber ja da auch so ein bisschen sagt, ist eben die Jungen, die dann das alles übernehmen von der Ronaldo und Co.
Da braucht es Trainer, die da ein bisschen gegensteuert
und Eltern. Du bist eine Zeit lang in der Juniorenabteilung vom FC Basel, dann auch beim FC Luzern. Was würdest du sagen, was kann man den Kindern fürs Leben mitgeben vom Fußball? Oder ist Fußball eine gute Lebensschule?
Also es gibt ganz viele Aspekte. Ich finde, es ist eine super Lebensschule, weil es eigentlich schon früh einem auch in ein Team einbettet. Ich bin überzeugt, auf dieser Welt es gibt so viele Menschen, es gibt nur Teamarbeit, egal in welchem Bereich das man ist. Und darum ist es wichtig, dass man auch das lernt, sich in einem Team zu bewegen und dass man auch begreift, dass die Summe von allen Einzelteilen über eine Teamleistung kann mehr gemacht werden, also zu mehr gemacht werden als die Summe von allen Einzelteilen. Nein, zum Studieren.
Aber das tun mir jetzt ein bisschen zu romantisch. Also,
ich bin noch nicht fertig.
Entschuldigung.
Ja. Nein, aber andersrum gibt es natürlich recht. Durch unsere, wie die Welt jetzt so ein bisschen geworden ist, ist der Individualismus sehr im Vordergrund. Und da gibt es ganz viele Eltern und auch Kinder, die nachher zu dem gemacht werden, dass man auch die Ehrlichkeit nicht mehr so hat, dass man eigentlich allen vorgaukelt, ich könnte das auch erreichen, wenn die noch genug viel trainieren. Und man tut, dass man früher vielleicht zu gewissen Generationen ein bisschen vor mir noch, oder bei mir auch noch, dass man einem Jungen sagt, ja, du wirst eh nichts und so. Das gibt es ja heute nicht mehr, weil es gibt ja eigentlich nur noch Wunschkinder und alle haben ja das Gefühl, sie hätten den nächsten Ronaldo auf die Welt gestellt.
Das ist das, was mir auffällt. Also es ist eine Welt, die sehr... man sagt zwar, man ist ein Team, aber es funktioniert.
Aber ob das nur im Fußball ist, wage jetzt noch zu bezweifeln.
Sehr egoistisch, die Eltern schauen, dass ihr Sohn unbedingt in das nächste Kader kommt. Dein Sohn spielt ja Fußball. Wie erlebst du das heute? Ist das anders als zu deiner Zeit?
Das ist definitiv anders. Eben, heute weiss man, dass man mit Fußball viel Geld verdienen kann. Das hat man zu der Zeit, wo wir, mein Bruder und ich Junior gesehen sind, haben wir das noch nicht gewusst. Wir haben gewusst, das ist ja, eine Tätigkeit über eine gewisse Zeit, aber dass man mit dem richtig reicher werden, wie man das heute weiss, wo auch die Löhne offengelegt werden oder offengelegt gemacht werden von Wikileaks oder im Spiegel und so, um das zu lesen. Ich glaube, das ist früher noch nicht, das hat sich natürlich schon geändert und dass das auch wirklich Profisport eine Option ist, oder? Das ist früher hat es geheißen, du musst zuerst mal eine Ausbildung machen und der Sport, ja, ist so oben, so ein Hobby und so, oder?
Die Mutter hat mir mal am Telefon gesagt, im Zusammenhang, also in der Vorbereitung auf die Sendung, wo du mal bei mir gewesen bist, dass sie keine Ahnung hatte von dieser Fußballwelt, also auch keine Ahnung hatte, was dich jetzt da erwartet, wo du dann mit 21 den ersten Profivertrag bekommen hast vom FCB. Wie war das für dich damals, mit so spät, nachdem du schon eine Lehre gemacht hast als Gärtner, nachdem du schon in Punkbands gespielt hast und so weiter, in den Profibetrieb hineinzukommen?
Ja, also zuerst habe ich mal gedacht, wenn am 10 Uhr trainiert haben, dachte ich, das ist schon mal super, da kann ich eigentlich immer ausschlafen. Nein. Nein, für mich war es komisch, weil mir natürlich so ein bisschen die geistige Auseinandersetzung gefehlt, weil ich in so eine Mannschaft reingefallen worden bin, eben, wo ich mich nicht sehr, am Anfang hatte ich so keine Anknüpfungspunkte gehabt. Und dann habe ich große Neid erfahren von denen, die gleich alt waren wie ich. Oder vielleicht sogar zwei Jahre jünger, die eigentlich so gesagt haben, ja, wo hast denn du gespielt? Und dann habe ich gesagt, ja, regional, du irgendwelche Mannschaften und dann Zweitliga und so. Und so, aha, und jetzt bist du trotzdem da. Und so, da habe ich total eine Neid gespürt von denen, dass sie mir eigentlich gegenüber das Gefühl haben, ja, ich habe schon so viel investiert und du nicht und wir sind jetzt gleich weit. Also das war für mich recht schwierig, mit dem Neid umzugehen am Anfang.
Und das haben die dann auch direkt dir gesagt oder hast du es einfach so ein bisschen gespürt?
Nein, ich habe es gespürt. Also das merkt man, wenn jemand so Fragen stellt. Oder dann so, aha, wo hast denn du gespielt? Ah, dort. Aha. Bist du nie im FCB gewesen als Junior? Nein. Ja, wieso bist denn du nie? Ja, weiß auch nicht. Ja, was, oder dann spürt man irgendwie, dass das ist nicht konsistent.
Und wie bist du umgegangen mit dieser Bevormundung, die es dann plötzlich auch gibt? Im Fußball wird einem ja alles vorgeschrieben. Dann musst du trainieren, dann musst du ins Bett gehen, dann musst du essen und dann möglichst noch das Richtige essen und so. Das hast du davor alles nicht müssen.
Ja, also die Bevormundung, also am meisten habe ich gestresst, dass ich nicht habe können weiter so viel snowboarden, wie ich das vorher gemacht habe.
Wegen Verletzungsgefahr, oder?
Ja, genau.
Hast du nicht mehr dürfen.
Genau, und vor allem auch eben so, halt, wenn es frisch geschneit hat, habe ich so gut, es hat frisch geschneit und ich kann nicht snowboarden. Das hat mich eigentlich am meisten gestresst. Das andere, die Bevormundung als Junge, das hat mich noch nicht so gestresst. Dort war es einfach eher gewesen, so Social Life ein bisschen schwierig gewesen, weil wenn wir am Sonntag Match hatten, dann haben wir immer am Montag frei gehabt und alle meine Kollegen haben irgendwie haben eine Lehre gemacht oder haben studiert oder haben schon geschafft und haben natürlich am Montag dann nicht frei gehabt. Außer ein paar Studenten, die haben mit denen habe ich abhängen.
Es gibt Spieler, die unter dem Business leiden. Das ist wahrscheinlich die Minderheit. Ich habe mal Benjamin, wie der geheißen, Lüthi, der war mal bei mir in einer Sendung. Der hat dann aufgehört, eigentlich im besten Fußballalter, weil er eben unter dem Tiefgang, wo es eben offenbar so selten gibt, also wenig Freundschaften, der Per Mertesacker mal ein Interview gegeben, ein berühmtes zu diesem Thema. Du hast nicht gelitten unter dem in deiner Zeit. Also du hast einen Teamgeist gespürt.
Also gelitten nicht, aber mir hat es manchmal schon ein bisschen gefehlt. Als Junge hat mir schon ein bisschen die Auseinandersetzung. Ich hatte einen Coach gebraucht als Junge. Wo ich auch können über Fußball reden, aber auch über über Persönlichkeitsentwicklung oder Sachen, die mich umtrieben hat als junger Mensch. Das hat mir geholfen, weil ich das im Team mir so natürlich schon der Kopfaspekt hat mir gefehlt. Aber jetzt so die Mertesackers und so und Leute, die haben auch sehr profitiert von dem Geschäft. Also ich finde das immer ein bisschen heuchlerisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was mir immer wieder auffällt, ist so, es gibt so wenige Leute, die Klartext reden. Und darum bist du mir auch aufgefallen als löbliche Ausnahme. Also es gibt sehr viele Leute im Fußballzirkus, die so eine Art fast schon eine kodierte Sprache haben. Also wo eigentlich
ich
nur
möchte zuerst meinen Mannschaftskollegen danken, dass ich jetzt oben da sein
darf. Ich gebe... Genau. Der Marcel Koller zum Beispiel, einmal in einer Sendung von mir, der Rotmar Hitzfeld auch, ich musste noch mal von vorne anfangen, nach 10 Minuten, ist zum Glück nicht live gewesen, weil, also die Match-Interviews, oder wo ist das Problem, dass alle immer das Gleiche sagen und eigentlich immer das erzählen, wo man schon weiss, dass sie es jetzt erzählen?
Fragensinnig? Nein. Ja. Nein, Nein, natürlich nicht. Also, grundsätzlich ist es so, ich habe ja mit vielen Leuten aus dem Medienzirkus ja zu, und da gibt es wirklich Leute, die mir sagen, weißt, es spielt gar keine Rolle, was ein Spieler sagt. Hauptsache, also jetzt gerade im Fernsehen, Hauptsache man hat einen Protagonist im Bild, der in einem Mikrofon schwätzt.
Oder? Wer sagt das?
Das gibt keine Leute, Rolle spielt. Die das sagen.
Weil wir als Konsumenten, die das schauen, denken immer, warum erzählt es der wieder eigentlich nicht das, was ist? Also warum redet er nicht Klartext?
Ich bin ganz bei dir. Also ich bin wirklich ganz bei dir. Es ist so, dass man sich ja muss überlegen, grundsätzlich, welche Spiele. Und das ist das, was natürlich die Journalisten nicht machen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Aber man muss sich überlegen, was kann man vom Spieler XY erwarten?
Aber auch vom Trainer, ist es, weil der Druck so gross ist, weil er sich einfach nichts leisten darf, nie irgendetwas Falsches sagen?
Beim Trainer ist es natürlich so, je gewählter man sich ausdrückt und je differenzierter man sich ausdrückt, desto mehr Futter gibt man natürlich nach außen, wo nachher die Öffentlichkeit wieder damit arbeiten kann. Hm. Also wenn ich nachher nicht lang sage, ja, die Jungs haben sich Mühe gegeben, wir haben es probiert, aber ja, der Gegner hat es sehr gut gemacht, es ist besser geworden.
Wir müssen jetzt zum nächsten Spiel.
Genau, aus diesen vier Sätzen kann der Journalist nichts ableiten. Wenn ich jetzt aber sage, unser Pressing hat nicht funktioniert, weil wir sind im vorderen Drittel sind wir zu wenig schnell an die Leute angegangen und das Mittelfeld hat zu wenig aufgerückt, da kannst du viel mehr rein interpretieren. Oder? Ich kann sagen, ja, die Taktik stimmt nicht oder Sätze sind nicht ganz gleich um, etc. Oder? Also weißt du, das ist auch ein Stilmittel, natürlich.
Es gibt,
ist für die Öffentlichkeit einfach langweilig.
Ein Trainer von dir, der Christian Gross, der war auch echt berühmt für so nichtssagende Interviews,
ja,
oder?
Ja.
Der hat uns ja vorher am Anfang schnell eine kurze Einleitung gemacht. Und der hat
Dominik Diller!
Der hat ja alle auch ein bisschen Motivationstraining in der Kabine gemacht mit euch.
Let's make a name!
Let's make a night to remember.
Das ist ein cooles Lied, nur hat natürlich für mich, also das ist ja so eine Bryan Adams Schnulze, oder? Der Text ist ja gut, let's make a night to remember. Dann kann man unterschreiben, oder? Aber die Musik ist so, let's
make. Jetzt musst du aber noch erzählen, wo das stattgefunden hat, das Lied.
Was ist gewesen, wenn die Champions League. Musik schafft ja irgendwie uns in eine andere oder unsere Stimmungslage zu verändern und etwas rauszuholen, wo man vielleicht ohne Musik jetzt nicht, oder wo schwerer wäre, aus uns rauszuholen. Und das hat Christian Gross gewusst zu nutzen und hat das auch sehr gut gemacht.
Aber du hast mir ganz andere Musik angegeben, die du vor deinem Fußballmatch gehört hast. Wir können vielleicht schnell ein bisschen hören.
Achtung, Gitarrenriff.
Also, das ist Musik, um sich auf ein Match einstellen von Benny Hugel, Pantera, Message in Blood, Faith No More, Everything's Ruined, Rage Against the Machine, Know Your Enemy, oder?
Know Your Enemy, ja.
Das ist gelöst.
Ja, jetzt habe ich gedacht, hast du auch noch Know Your Enemy.
Hat die auch noch, ja. Wollen wir da noch hören?
Unbedingt.
Einen anderen habe ich.
Weißt du, was ich meine?
Aber also das ist martialisch quasi Kriegsvorbereitung für
absolut.
Dich.
Absolut. Absolute Kriegsvorbereitung. Weißt du, was im Eishockey ein Goon ist?
Nein.
Die gibt es heute fast nicht mehr. Aber früher in der NHL, so Wayne Gretzky, Mario Lemieux und so, die haben in ihrer Linie einen gehabt, der eigentlich gesorgt dafür hat, dass die nicht umgecheckt worden sind, zu Tod gecheckt, sage ich jetzt mal, fast worden sind. Also die sind technisch nicht so gut gewesen und haben eigentlich dafür gesorgt, dass der Techniker kann glänzen kann.
Das bist du gewesen, das im Fußball.
Das war meine Rolle im Fußball, oder?
Ja. Und wegen dem hätte ich ja den Marco Streller auch so geliebt, weil du ab und zu mal auch einen so richtig von dabei geholt hast, oder?
Ja.
Und jetzt wird es ein bisschen ernst. Ist Fußball ja eine Art quasi kriegerischer Zustand?
Das ist so.
Türkei-Spiel. Also, aber es gibt ja die psychologische Vorbereitung.
Also, weißt du, ich habe mich auf mit der Musik, ich mir müssen, habe ich mich wollen und müssen in den aggressiven Zustand reinbringen. Weil ich bin von Haus auf eigentlich nicht so. Aber ich habe das gebraucht, weil ich gewusst habe, ich muss mit Emotionen Fußball spielen. Und die Emotionen sind auch oft, haben die müssen sein, dass ich böse oder wütig werde. Dann bin ich besser geworden. Und der Christian Gross, der hat eben schnell mal gemerkt, dass das bei mir nutzt. Und das hat mich immer so aufgeregt, dass der das gemerkt hat. Weil wenn er mich provoziert hat, bin ich am besten gewesen. Und er hat mich aufs Blut provoziert vor dem Match.
Also, ja, so wie die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, das HK, das ist ja nichts anderes als psychologisch, ja. Sicht.
Gut, aber es ist so ein bisschen Team-Event gegenüber dem Gegner. Die stehen vor dem Gegner und machen das und so. Aber das habe ich, also mein, eben so, den Sound habe ich eher für mich gelöst, oder zu mir selber so heiß machen.
Aber jetzt reden wir gleich mal schnell über das
Barrage-Spiel.
Aber das ist ja dann, das ist einer von der intensivsten, aufreibendsten Momente vom Schweizer Fußball überhaupt. Das ist Geschichte, das erzählst du noch deinen Enkelkind. Also wahrscheinlich. Das ist, wenn Fußball eben zu Krieg wird, oder?
Ja, eben, also wir haben immer gesagt, wenn wir noch irgendwie gegen Zürich gespielt haben und sind bei der Hinfahrt Verletzungen und sind ein paar Bierbecher an den Bus geflogen, haben wir gesagt, Jungs, das ist Kindergeburtstag gegenüber dem, was wir in der Türkei erlebt haben. Nein, es ist jetzt lache ich drüber, aber es ist für mich wirklich schlimm gewesen und schwierig, vor allem ist es schlimm gewesen, weil ich natürlich jetzt im Nachhinein eingesehen, von was und wieso ich verurteilt worden bin. Ist ja klar, man sieht auf dem Video, wie ich einen kick. Ist ja logisch, dass ich für das verurteilt werde, aber alles, was voraus passiert ist, ist meine Reaktion, so wie ich funktioniere und immer funktioniert habe, logisch und
nachvollziehbar. Also das sind die Schikanen am Zoll schon gewesen, ja. beim Einreisen.
Ja. Also weißt, wir sind vom Gepäckband, also wir sind angekommen, dann ist Flugzeugtür aufgegangen und irgendwie so ein paar türkische Stewards haben ins Flugzeug reingeschrien, Türkei, Türkei, oder? Und wir so, was ist jetzt da los? Dann haben wir noch gelacht. Und nachher sind wir an die Passkontrolle gekommen, oder? Und haben den Pass abgegeben und dann hat er den Pass genommen, oder? Und hat er so angeschaut. Und dann habe ich gesagt, kann ich den Pass zurückhaben? Und dann haben die nicht reagiert. Dann hat er den Pass irgendwie schon genommen, ist aus dem Häuschen raus. Also ich bin 20 Minuten bin ich an der Passkontrolle gestanden und das war kurz gewesen. Und dann sind wir an das Gepäckband gekommen und das Gepäck ist nicht gekommen. Dann haben so ein paar türkische Flughafenangestellte, so der Köbi Kuhn, so ein bisschen attackiert, dass also mit der Türkei fahren von seinem Kopf so rumgerannt und so. Oder? Und der Köbi kannst du dir vorstellen.
Der Köbi.
Also, der Köbi ist so da gestanden. Oder? Und dann haben wir uns so vor ihn gestellt und haben so gesagt, hey, geht weg und so. Und dann ist das Gepäck ewig nicht gekommen. Und irgendwann haben wir dann entschieden, dass wir dass irgendwie unsere Materialwerte halt dann noch dort warten und die Mannschaft geht schon ins Hotel, oder? Und dann vom Gepäckband aus dem Flughafen im Bus hat die Polizei so einen Sicherheitskorridor machen und dann einfach so irgendwelche erwachsene Männer, die uns angespuckt und angeschrien haben. Ja, das ist im Fall noch schräg, also das kann ich euch sagen. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen und dann erste Ampel, rote Ampel, Stein, Loch in der Scheibe. Der Philipp Däger, der am Boden gelegen ist und gesagt hat.
Ja. Ja, und dann der Match, oder?
Ja, das genau. Also das ist alles am ersten Tag.
Das ist die erste Anreise. Ja.
In dem Match, oder, wo natürlich unter nicht regulären Bedingungen war, man hat noch immer gesagt, der Schiedsrichter, der Blecker aus Belgien, hat das Spiel gut geleitet, aber wenn man das objektiv anschaut, hat das Spiel überhaupt nicht gut geleitet, weil der hat nach einer halben Stunde müssen im Emre von der Türken rot geben, weil er Cabanas an den Haaren gerissen hat. Also der Cabanas gefällt worden, dann ist der Pfleger aufs Feld gekommen, dann hat er den Pfleger weggeschupft und im Cabanas an den Haaren gerissen, stand er mal endlich auf und der Schiri ist nebenan gestanden. Ich sehe nichts. Also, ja, wie auch immer, es war einfach skandalös gewesen, oder? Und ich habe mich dort, ich habe nicht von Anfang gespielt, ich habe mich eingewärmt und habe mich immer so eingewärmt und das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Und habe dann gemerkt, immer wenn ich stehen bleibe, kriege ich Münzen und 40 an den Kopf. Schlau, wie ich bin, und ich denke, weißt du was, es hat ja noch ein paar Türken, die sich einlaufen. Bin ich immer parallel zu denen eingelaufen. Und wenn die angehalten haben, habe ich auch angehalten. Ja. Ja, und dann, so ist dann das halt.
Dann
1-0 Alex Frey in der ersten Minute. Und es ist immer schlimmer, am Schluss ist 4-2 gewesen, das weiss ich noch. Der Marco Streller macht das 3-2. Nein, das ist 3-1 gewesen.
Wir
und der Marco
Streller.
Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall qualifiziert.
Er macht es 4-1.
Ihr habt euch für die WM qualifiziert. Dann sind die türkischen Spieler auf euch los. Und du hast dich gewehrt für einen Teamkamerad.
Für den Wallon Berami.
Für den Berami. Und das ist leider gefilmt worden und du bist auf den Bildern drauf und bist für 4 Spiele gesperrt worden.
6.
6 sogar. Und hast die ganze WM verpasst. Und das ist schreiende Ungerechtigkeit, kann man sagen. Was ist denn passiert bei dir?
Schreiende Ungerechtigkeit. Ich bin dann zuerst mal da FIFA vorgeladen worden, Gerichtsverhandlung und so. Und das war auch geil gewesen. Das ist so eine, der Vorsitzende war von Bahrain gewesen. Das ist der einzige, also von dem Gremium, das dann über mich hat müssen richten musste. Das war der einzige, wo man hat, wo ein bisschen ernst war. Dann hat es einen Schweden gehabt. Ich glaube, der war am oben vor im Ausgang gewesen, weil da haben wir halb geschlafen. Dann hat es einen gehabt aus Jamaika, einen aus Kongo und irgendwie noch einen aus Südostasien. Ich weiß nicht genau. Und irgendwie dann habe ich da versucht zu argumentieren und dann hat irgendwie der aus Jamaika gesagt: Mr. Benjamin. What can I say when I look to this video? Das sind meine Argumentationen. Dann nicht, was wollte ich sagen? Ich habe gesagt, aber vorher, ja. Wie auch immer, und dann haben sie mich verurteilt. Und wie gesagt, ich verstand, also zu Recht.
Du bist dann aber, also verständlicherweise, wenn man noch eine ganze WM verpasst wegen so etwas, bist in eine relativ tiefe Sinnkrise hineingefallen.
Ja, ich bin wirklich...
Also heute lachen wir darüber, aber es ist nicht so lustig.
Ich habe gar nicht gelacht darüber. Es war für mich richtig schlimm gewesen und ich konnte aber dann meinen Optimismus behalten und ein guter Freund von mir hat dann einmal zu mir gesagt, als ich da gejammert habe, gesagt, weißt du was, dann geh doch wieder als Landschaftsgärtner arbeiten. Und für das sind Freunde da.
Und dann bist du gegangen?
Nein, natürlich nicht, aber das ist... Der Face ehrlich gesehen. Das war einfach in my face ehrlich gesehen. Hör mal auf jammern und dann geh doch wieder als Landschaftsgärtner arbeiten, wenn es nicht passt in diesem ungerechten Fußballbusiness. Ich bin mir heute noch dankbar dafür, aber als wir es gesagt haben, ist es gar nicht lustig
gefunden. Grounded, beide Füße vom Boden. Du hast dich dann eben aufgerafft und bist an der WM 2010 in Südafrika wieder dabei gewesen, der Nazi. Und das ist ein Song, der ein bisschen mit dieser WM zu tun hat.
Editors. Ja, also ich habe ich glaube, ich kenne die Band von dir. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das oft gehört dort in dem Südafrika. Man muss sich vorstellen, Südafrika ist so groß wie Deutschland, also relativ groß. Wir haben unser Basecamp eine Stunde weg von Johannesburg, so eine Ebene, das ist auf 1800 Meter, aber es ist alles flach. Und wir haben viele natürlich dann so Transfers und Reisen für die Spiele und so. Und das ist so etwas, was ich oft gelost habe. Und es war natürlich dort Winter in Südafrika, also die Tage waren relativ kurz gewesen. Also nicht ganz so kurz wie jetzt in der Schweiz, aber schon relativ kurz. Und viel war Nacht und dunkel und so. Und die Editors, die habe ich dort irgendwie cool gefunden. Das erinnert mich halt immer jetzt noch an die Zeit. Darum kommt das da vor.
Und nach der WM, also das ist ja das legendäre Spiel gegen Spanien, wo wir 1-0 gewonnen haben, aber das sind dann gleich...
Weltmeisterbesieger.
Weltmeisterbesieger, aber dann gleich in der Gruppe Spiel rausgefallen.
Das hättest du jetzt nicht müssen sagen.
Dann hast du den Rücktritt gegeben in der Nazi, beim FCB hast du weitergespielt. Sehr erfolgreich, grosse Champions League Nacht. Jetzt reden wir noch schnell über den FCB heute. Hat ein bisschen Probleme gegeben in letzter Zeit. Hast du mitbekommen?
Nein. Nein, natürlich.
Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, auch im Raum bei dir, warum bist du eigentlich nicht dabei in dem Vorstand von dem FCB? Jetzt bist du wahrscheinlich froh, dass du es nicht bist, gerade im Moment.
Wenn du eine Punkbank gespielt hast, dann kannst du nicht damit machen.
Wirst du ab und zu um Rat gefragt von deinem alten Kumpel Marco Streller?
Ja, einfach mal Alex Frey, wir reden ab und zu drüber. Und ja, es ist nicht immer ganz einfach, aber ich sage ihm einfach, ich habe ihm gesagt, wenn ich nicht ehrlich kann sein zu dir, dann ist das nicht Freundschaft. Also ich mach damit, was du willst. Wenn du nicht willst, meine ehrliche Meinung hören, dann dürfen wir nicht über den FCB reden. Aber das schafft man irgendwie gleich nicht. Nein, aber wir haben es gut zusammen, ist alles gut.
Es ist eine sehr lange Freundschaft, die du mit Marco Streller schon hast. Ihr habt als Junioren zusammen gespielt, dann habt ihr euch, glaube ich, im Moment ein bisschen aus den Augen verloren. Dann sind beide wieder beim FCB gewesen. Heute bist du Götti von seinen Kindern, er von deinen oder von einem auf jeden Fall. Du hast mir einmal gesagt, es ist extrem schwierig im Fußball Freundschaften zu pflegen und zu erhalten. Hast du eine Ahnung, warum?
Ja, also das kann ja jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, sich ja auch vorstellen. Es ist ja auch dort so, man ist ja während der Zeit, wo man nicht mehr zusammen arbeitet, ist man sehr intensiv zusammen und die Frage ist ja, wenn man nachher nicht mehr zusammen schafft, was bleibt noch? Also was ist denn das wirklich so viel Kit oder so viel Sympathie oder eben Freundschaft, dass es nachher weitergeht? Und darum habe ich das gesagt, oder? Weil das wirklich nicht ganz einfach ist, dann halt noch mit 5, 6 oder vielleicht sogar mehr irgendwie Freundschaft haben. Weil man ist ja auch eine Zweckgemeinschaft in der Zeit, wo man zusammen spielt. Und das ist sehr intensiv, man verbringt extrem viel Zeit zusammen. Und durch darum entstehen ja auch Sympathien und Freundschaft. Aber Pièce de Résistance ist eigentlich nachher, wenn man nicht mehr zusammenspielt, oder wie fest man denen noch Kontakt hat. Und das war bei Marco eigentlich immer sehr stark gewesen. Vor allem war es stark gewesen, als wir zusammen in Basel gespielt haben. Und nachher ist er zu Stuttgart und ich dann ein bisschen später zu Frankfurt. Und dort hat es eigentlich angefangen, dass wir haben fast jeden Tag telefoniert. Und meine Frau hat schon mal gesagt, du telefonierst schon mehr mit ihm als mit mir und so. Und dann habe ich gesagt, ja, die sehe ich auch. Nein. Und so hat es eigentlich angefangen und dann sind wir zurück zu Basel und dann ist das extrem intensiv geworden natürlich.
Er ist, glaube ich, eher so der harmonische Typ oder auf Harmonie bedachte Typ und du bist immer so ein bisschen der Skeptischere, der Kritischere gewesen, auch unbequem manchmal.
Sehr unbequem.
Vertreibt es das gar nicht in so einem Club heute?
Ich sage immer, ein gutes Team ist ja zusammengestellt aus verschiedenen Charakteren. Wenn alle harmoniebedürftig sind, dann haben wir nach 5 Minuten einen Konsens und geht in Apero. Ja, ob man dann kontrovers diskutiert, weiß ich nicht. Und wenn alle natürlich ein bisschen vielleicht so sind wie ich, dann tut man alle. Hoppla. Tut man alle Ideen verwerfen oder so, weißt du? Das ist dann das andere. Und ich glaube, da ist einfach, braucht es verschiedene Ausprägungen von Menschen. Und das ist ja der Punkt, wo eigentlich ein gutes Team ausmacht. Aber das muss man natürlich auch wählen, oder? Man muss ja dann auch wählen, sich reiben und auch wählen, Leute in sein Team hineinnehmen, die vielleicht eben ein bisschen anders sind oder nicht. Und das muss jeder selber für sich entscheiden, wenn er ist. Es ist ja so, dass man oft im Privaten Freunde ja auswählt mit einer ähnlichen Ausprägung. Aber im Geschäftsleben habe ich das Gefühl, macht es eben Sinn, wenn man Leute auswählen würde, die ein bisschen eine andere Prägung haben. Also wenn man zum Beispiel so ein bisschen der Outgoing-Typ ist, der viel anreisst, aber dann braucht man einen hinten dran, der sagt, schau jetzt, Zahlen, Daten, Fakten, wie machen wir es genau, oder? Und wenn man natürlich 2 von Zahlen, Daten, Fakten hat, dann haben wir so vielleicht 2 Nerds, da kommt man vielleicht nie hin und andersrum hat es vielleicht, also, weißt du ein bisschen, was ich meine? Mhm.
Würdest du sagen, ist kein Zufall, dass du heute eben nicht operativ irgendwie in einem Fußballclub tätig bist, sondern eben von außen der Kommentator, der Beobachter im Schweizer Fernsehen die Nazi beobachtest und kommentierst und auch kritisierst?
Ja, eben, es ist natürlich einfacher, außen zu kritisieren, als selber zu machen. Das ist mir definitiv bewusst. Aber es ist so, dass ich in die Rolle hineingewachsen bin. Der Schweizer Fernsehen hat mir, eigentlich gerade nachdem ich aufgehört habe, Fußball spielen, die Chance gegeben, um den Kommentatorenposten, also dort war so eine Co-Kommentatorenposten, anzufangen. Und das hat mir sehr viel Spass gemacht. Und so bin ich das hineingewachsen. Was war die Frage nochmal?
Also für mich ist es kein Zufall, dass du eben der Kritiker bist und nicht der Präsident.
Ja, eben, also ich bin so, ich lasse mich halt weniger verbiegen vielleicht als andere. Ich bin schon immer so meiner Meinung gestanden. Ich habe mich auch den Trainer vor allen umgegeben oder gesagt, ich finde, das stimmt nicht, was sie sagen und so. Und das ist natürlich, da tut man sich selber exponieren. Das schadet einem manchmal selber auch. Aber meine Überzeugung hat mir nicht zugelassen, dass ich nichts sage. Vor allem im Nachhinein.
Wie stark schlägt denn dein Herz heute für den FCB?
Ich habe natürlich sehr eine grosse Vergangenheit mit dem FCB und ich habe sehr viel erlebt und erreicht und dürfen mit dem FCB ja, erleben und das hat mich geprägt, aber ich merke, ich denke nicht wie ein Fan. Ich denke eher wie ein Ex-Spieler und denke immer, was sind Chancen, was sind Möglichkeiten, aber so, dass es mir die Laune verdirbt, wenn der FCB nicht gewinnt, das ist bei mir nicht so.
Also du würdest dich nicht als FCB-Fan bezeichnen?
Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Ich bin ein Sympathisant und ich freue mich natürlich, wenn der FCB gewinnt, aber es ist nicht so, dass meine Stimmung oder meine Laune von dem abhängig ist.
Was ist eigentlich Fußball grundsätzlich für dich heute?
Ja, das ist, also...
Die einen sagen, das ist Traumberuf, die anderen sagen, das ist ein Haifischbecken, es ist ein Drecksbusiness, hören wir immer wieder. Was ist für dich Fußball?
Das ist für mich natürlich nicht, aber ich weiss, wo das herkommt, dass die Leute sagen. Nein, ich finde es ein faszinierender Sport, weiterhin. Ich finde auch... Die Mischung aus Technik und Kampf und Mentalität und Leidenschaft und Wille finde ich extrem spannend, denn dass es auch wirklich funktioniert mit guter Taktik, guter Strategie, besser sein als der Gegner. Und dann freut es mich auch sehr, ich durfte im 2009 rum, haben wir ein paar Mal gegen Barcelona gespielt und mit dem Guardiola zu der Zeit, wo er eigentlich Fußball auf ein higher Level gebracht hat, also wo jetzt fast alles machen, der ballbesitzorientierte Fußball. Das ist einfach nur geil. Also, wenn man so Fußball sieht, das ist einfach nur oder jetzt auch wieder Klopp das angeht mit dem Umschaltfußball. Das meine ich, sobald man den Ball gewinnt, mit 100%iger Geschwindigkeit versucht, richtig gegnerisch ins Goal zu kommen, ohne Abkürzungen oder Ecken oder irgendwelche Umwege. Und das ist sehr faszinierend. Und dass verschiedene Strategien zum Erfolg führen, das finde ich auch immer wieder faszinierend. Und dann geht es halt immer noch darum, um die Spieler was umzusetzen. Ja.
Jetzt haben wir lange geredet, müssen wir noch mal ein bisschen Musik hören. Bon Iver, hast du mir auch angegeben. Die nachdenkliche Seite von dir.
Ja.
Hast du etwas zu der Musik zu sagen? Oder?
Also Musik finde ich sehr schön und es erinnert mich immer, also ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, Into the Wild, wo ja, ich glaube, der Soundtrack ist von Eddie Vedder.
Der Eddie Vedder von Pearl Jam, genau. Ja. Der Bub, der junge Mann, wo verschwindet
in der Wildnis. Nach Alaska geht, genau, und dann auswandert. Und der Film, ich habe den allein geschaut und habe Tränen in die Augen bekommen. Also, der hat mich so gerührt, der Film. Und so Bon Iver, der Sound, der erinnert mich eigentlich an das, also auch ein Stück weit an die Zeit, die man nicht mehr zurückholen kann, die vorbei ist. Ich kann noch gut mit dem umgehen. Ich kann noch gut in dem schwelgen, ohne den Optimismus zu verlieren.
Und die nachdenkliche Seite, die beeindruckt mich bei dir auch immer wieder, obwohl wir es nicht so oft gesehen oder gesehen haben. Aber du hast mir zum Beispiel eins gesagt, hey, Karriere nach der Karriere. Man hört das immer wieder, für viele Shooter ein Problem. Und du hast mir dann gesagt, hey, ich habe eigentlich gewusst, was auf mich zukommt, aber ich habe mir es trotzdem einfacher vorgestellt, die Karriere nach der Karriere.
Ja, eben. Ich meine, ich habe mich natürlich auf das ein Stück weit vorbereiten und habe mich auch vorbereitet, aber dann eben nachher, das erleben auch Leute, die eine Pension haben oder die pensioniert werden oder vielleicht einen wichtigen Posten verlieren. Man verliert natürlich an Wichtigkeit, man verliert an etwas, wo man sehr gut können, ist plötzlich nicht mehr wert, oder?
Verlierst deine Skills, deine Stärken.
Genau, und man ist ja auch für das, gibt mir auch Anerkennung, oder? Und dass man das nachher einfach nicht mehr hat, das ist nicht ganz einfach. Und darum geht es geht jetzt schon in Richtung Selbstständigkeit. Sinnstiftend ist für mich etwas, wo mir Spass macht, eben, wo ich vielleicht auch etwas weitergeben kann, was ich selber erlebt habe aus dem Sport. Eben die Werte auch, eben, wir haben vorher diskutiert im Vorgespräch, so ein bisschen, was in den Nachwuchsabteilungen passiert. Man sagt immer, man hat zu wenig Persönlichkeit bei diesen Jungs, aber man aus meiner Sicht macht man vielleicht ein bisschen zu wenig, dass man Persönlichkeiten angeht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mir das also können, nebenbei eben da mit Jungmacht und Punk und so, habe ich mir das können selber erarbeiten oder erleben. Und heutzutage fehlt das so ein bisschen. Und eben die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung, das ist etwas, was ich glaube, kann ich auch etwas weitergeben. Und ich erachte das als sinnstiftend.
Und du hast ja selber Kind, 2. 11, 13, die sind heute übrigens in der gleichen Jugenddisco, wo du früher aufgeleitet hast. Genau. Heute Abend, gell?
Jugi Alosheim jetzt oben, genau. Ja, ist sehr, der Kreis schließt sich.
Was?
Ja, jetzt ist dann 10, jetzt werden sie dich, glaube ich, abgeholt. Ja, genau.
Was los ich Kind so für Musik?
Ja, der Grösser hört jetzt so Gangster-Rap, so Capital Bra und so. Also halt so richtig tough, so. Ich finde eine Mutter, so, also halt so richtig, oder? Aber, ja. Ich mache da keine Korrelation zu der Erziehung. Also,
ich glaube, es kommt nicht gut, wenn man den Kindern irgendwie die eigene Musik aufzwingt. Was mir bei dir auffällt, oder es gibt, glaube ich, grundsätzlich so zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die haben mit 30 quasi, die hören auf, Musik hören oder sich für Musik interessieren. Die sagen, das ist meine Jugend gewesen und das ist es. Und du bist jetzt eigentlich eher die andere Kategorie, die immer ein bisschen weiter geht und immer wieder ein bisschen muss wissen, was so läuft. Das ist auch ein Song, den du mir angegeben hast, eher ein aktueller. From the inside I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended.
Sex. Ja, gefällt mir sehr. Nein, aber ich höre ab und zu auch SRF 3 Sounds und so. Und dort... Ich lache jetzt.
Ich lache jetzt.
Angenehm.
Ich mache den Rock-Special.
Eben, also, ja, genau. Das ist ja nichts zu tun mit den Sounds.
Nein,
gar nicht. Nein, und dort gehe ich halt dann auch ein bisschen auch, ja, mit, was so jetzt läuft. Ich bin so ein bisschen auf der Alternative-Schiene. Das ist das, was mir eigentlich heute gefällt.
Und bei euch hat es ja auch einen Haufen Musikinstrumente rum, gell, daheim. Also deine Kinder machen Musik, du spielst noch ein bisschen ab und zu.
Wir haben eine Gitarre, wir haben eben einen Bass ohne Verstärker. Wir haben ein Schlagzeug. Doch, da tun wir ab und zu hauen wir ein bisschen.
Weihnachten bis Huckels. Wer spielt was?
Ja, das spielt nicht gross. Also, nein, Weihnachten, also jetzt, wir haben immer so vor Weihnachten, das ist jetzt gerade gesehen, letzten Samstag haben wir so mit der erweiterten Familie, das ist dort, wo wir vierstimmig Weihnachtslieder singen. Das ist grossartig.
Also, wir haben es gehört, ganz am Anfang, ein Bass hat der Benny Huckel geschenkt bekommen, ein Verstärker fehlt noch.
Ja, schau jetzt das an.
Es ist im Kleinen. Aber die Dinge, die tönen nicht schlecht. Mein Sohn spielt ab und zu mit so einer kleinen Gitarre.
Sie hey. Wie für mich?
Also jetzt hat der Benny Huckel noch 2 Tage Zeit zum Stille Nacht auf dem Bass üben oder so.
Hey, merci vielmals.
Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Es kommt noch ein letzter Song. Soundtrack of My Life mit dem Benny Huckel. Das gibt es auch als Podcast, kann man abonnieren, man kann das nachhören. Für alle die, die es heute nicht hierher geschafft haben. Ich möchte mich noch schnell bedanken beim Roland und bei der Katharina vom Theater Teufelhof und beim Raffi Winiger vom Hotel Teufelhof, wo das Event möglich gemacht haben. Und natürlich bei dir, Benny Huckel, the Soundtrack of His Life.
Merci vielmals.
Und der letzte Song bei diesem Format ist meistens so ein bisschen der Song, wie soll ich sagen, für die Beerdigung oder für die einsame Insel. Oder, bei dir ist es...
U2 won.
Warum?
We won, but we're not the same. Nein, es ist so für meine Frau und mich ein spezieller Song und ist auch bei unserer Hochzeit wichtiger Bestandteil gewesen und darum... Ja.
Benny Huckel, danke.
better. Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share.